Hallo, leider wurde meine Predigt nicht erfolgreich aufgenommen. Auf Bitten hin habe ich mir deshalb überlegt, dass ich sie nochmal einsprechen möchte, damit all die, die nicht am Gottesdienst teilnehmen konnten, weil sie zum Beispiel in der Kinderklasse gedient haben, trotzdem mitbekommen, was es an dem Sonntag für eine Predigt gab. Der Titel der Predigt heißt Anders denken mit Jesus. Ich liebe es, Geschichten von den ersten Christen und von den Kirchenvätern zu hören. Hier sind mal ein paar Auszüge aus Berichten oder aus Legenden über sie. Zum Beispiel haben wir Polykarp, Bischof von Smyrna. Der wurde im Jahr 155 nach Christus zum Tode verurteilt, falls er nicht vom Christentum abschwört. Und daraufhin hat also dieser Polykarp dem Prokonsul angeboten, ihm das Christentum beizubringen, ihn zu unterweisen, falls er denn Interesse daran hätte. Was für eine tolle Reaktion auf die Todesdrohung. Oder Ignatius von Antiochien, Bischof von Antiochien, hat ungefähr im Jahr 110 nach Christus gelebt, beziehungsweise wurde in dem Jahr festgenommen und dann nach Rom verfrachtet. Und unterwegs, wo auch immer er vorbeigekommen ist, hat er die Geschwister ermutigt, die er dort getroffen hat. Er hat sich in seinen Briefen für die Unterstützung bedankt, die er erhalten hat. Und er hat in den Briefen explizit die römischen Christen gebeten, sich nicht für seine Befreiung einzusetzen, damit er als Märtyrer in Rom sterben kann. Origenes, ein Gelehrter aus Alexandria, der wollte ungefähr im Jahr 200 nach Christus als junger Mann seinem Vater in den Märtyrertod folgen. Und seine Mutter, so sagt die Legende, konnte ihn nur dadurch aufhalten, dass sie seine Kleidung versteckt hat, sodass er sich nicht aus dem Haus, dass er nicht aus dem Haus gehen konnte. Wenn wir von den ersten Christen lesen, wenn wir in ihren Briefen lesen oder auch wenn wir die Legenden über sie hören, ich finde, was wir dann sehen, ist sehr viel Mut und sehr viel Opferbereitschaft bis zum Tod. Wir lesen von Menschen, die ihr ganzes Besitztum aufgegeben haben, um als Christen zu dienen, oder die in der Verfolgung sich bewusst der Auseinandersetzung gestellt haben, um dadurch das Christentum zu verbreiten. Und das beeindruckt mich sehr. Ich bin genauso inspiriert, wenn ich Veränderungen und Opferbereitschaft heutzutage bei uns sehe. Bei fast jeder Taufe hat man so den Eindruck, dass hier sich ein Mensch, der Gott trifft, komplett verändert. Ich sehe, wie Geschwister Entscheidungen treffen, unter denen sie selber leiden, unter denen ihre Arbeit leidet, unter denen ihr Studium leidet, aber sie wissen, dass es die richtige Entscheidung ist zu treffen und sie nehmen also ganz bewusst Nachteile in Kauf, weil sie für Gott das Richtige tun wollen. Oder wenn ich sehe, wie Geschwister Abend für Abend ihre Freizeit opfern, zum Beispiel um mit jemandem anders in der Bibel zu lesen und dann bis abends 11, 12 sich mit jemandem hinsetzen. Oder Geschwister, die auf Wohlstand verzichten, den sie eigentlich haben könnten, weil sie sagen, okay, ich möchte dieses Geld lieber für was anderes einsetzen, ich möchte mit diesem Geld lieber andere unterstützen und in der Lage sein, finanziell zu spenden. Das beeindruckt mich sehr. Glücklicherweise habe ich noch keine Märtyrer erlebt, muss ich sagen, in unserer heutigen Zeit. Aber es macht mir sehr viel Freude zu sehen, wie Menschen aus weltlicher Perspektive scheinbar irrationale Entscheidungen für Gott treffen, weil sie wissen, dass sie damit nichts verlieren, sondern eigentlich nur gewinnen. Und das inspiriert mich dann auch selbst anders zu denken. Jesus fordert uns auf, anders zu denken. Wenn wir zum Beispiel Auszüge aus der Bergpredigt hören, da sagt Jesus, glücklich sind die zu schätzen, die trauern. Warum sind denn ausgerechnet die glücklich, die trauern? Oder er sagt, wenn ihr das Land erben wollt, dann sollt ihr sanftmütig sein, beziehungsweise die Sanftmütigen werden das Land erben. Das ist mal eine völlig andere Perspektive. Oder er sagt, freut euch und jubelt, wenn ihr verfolgt werdet. Okay. Reißt euch lieber das Auge aus, statt eine fremde Frau anzusehen und sie zu begehren. Oder wehrt euch nicht gegen die Bösen, sondern haltet die andere Wange hin. Alles sind Sachen, die in dieser Welt, also eigentlich völlig undenkbar. Es ist völlig unlogisch. Aber Jesus fordert uns auf, er fordert uns heraus, anders zu denken. Und deshalb ist der Titel von der Predigt heute also Anders denken mit Jesus. Ich werde heute drei Beispiele nennen, in denen die Bibel uns aufruft, anders zu denken. Und ich hoffe, das wird nicht zu theologisch, die eine oder andere, dieses eine oder andere Beispiel. Ich möchte auf drei Phasen in unserem Leben eingehen. Und zuerst auf die Phase des Sturm und Drang, dann auf die Phase der Reife und zuletzt geht es um den Tod. Und im Übrigen möchte ich damit nicht auf verschiedene Lebensalter hinaus, weil ich glaube, dass wir, egal in welchem Alter wir uns befinden, uns immer in einer dieser drei Phasen befinden können beziehungsweise uns damit auseinandersetzen müssen oder sollten. Die Beispiele, die ich jetzt nenne, haben eigentlich relativ wenig miteinander zu tun, außer eine Sache, sie zwingen uns wirklich radikal umzudenken. Das erste Beispiel heißt, denke anders, Sünde versus Liebe. Das erste Beispiel also zur Phase des Sturm und Drang. Denke anders, Sünde versus Liebe. Es ist mir wichtig, dass meine Teens, Anmerkung an der Stelle für alle, die das nicht wissen, ich leite hier in der Gemeinde die Teen-Gruppe, dass also meine Teens ein gutes Verständnis davon haben, wie toll es ist, eine Freundschaft bzw. eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das ist, was einen Teen antreibt. Gerade wenn man als Teen in der Gemeinde aufwächst, dann ist es gar nicht so leicht, diese Leidenschaft persönlich für sich zu entwickeln. Weil Christentum kann sich anfühlen wie ein Berg von Regeln. Und über allem thront das unerreichbare Beispiel der eigenen Eltern. Und die unausgesprochene Forderung, so musst du auch werden eines Tages. Die Eltern in unserer Gemeinde sind nicht fehlerlos, keineswegs. Aber wenn sie einen Fehler machen, dann kehren sie um, sie versuchen sich zu bessern, sie entschuldigen sich, irgendwie nicht von dieser Welt. Und wenn man dann als Teen irgendwann die Kurve kriegt und versucht, ein heiliges Leben zu leben, dann kommt auf einmal die Sünde. Die eigene Fehlerhaftigkeit. Man begeht einen Fehler. Man erliegt der Versuchung der Sünde. Einmal, man steht wieder auf. Dann nochmal. Dann nochmal. Ja, lerne ich denn nie? Werde ich mich nie bessern? Und dann wird es immer schwerer und schwerer und schwerer. Und so kann man sich nicht nur als Teen fühlen, sondern ich glaube, also ich hatte Phasen in meinem Leben als Christ, wo ich mich genauso gefühlt habe wie das, was ich gerade beschreibe. Ist egal, ob man ein junger Christ ist, ein junger Mensch oder ein jung gebliebener Mensch, ein erfahrener, älterer Christ. Das, was ich gesagt habe, dieses Gefühl, das ist gegen Sünde zu kämpfen und das zieht einen immer weiter runter, das kann uns in jedem Alter passieren. Wenn du dich so fühlst, dann fordere ich dich auf, lerne anders zu denken. Weil Jesus ist für dich gestorben, damit du von deiner Sünde befreit wirst. Wie kann es dann sein, dass die Sünde das ist, was dein Leben als Christ beherrscht? Im Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes, das ist Konsequenz, Strafe, Verdammnis für unsere Sünden. Fühlst du dich trotzdem so, dass du denkst, wenn ich sünde, oder dass du dich so fühlst, wenn ich sündige, werde ich verdammt? Im Römer 5, Verse 3 bis 5, gibt es eine Stelle, die uns auffordert, anders zu denken. Wenn du mit deiner Sünde ringst und an diese Stelle liest, dann wirst du zu dieser Stelle wahrscheinlich sagen, nein, nicht auch noch das. Bitte nicht. Hör mal zu. Römer 5, Vers 3 bis 5. Aber nicht nur das, sagt Paulus, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, Weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir rühmen uns unsere Bedrängnisse und Versuchung ist Bedrängnis. Sich dann, wenn man in dieser Bedrängnis ist, wenn man in Versuchung ist, sich dann auch noch der Versuchung zu rühmen, nein, also wirklich, klar, man weiß, diese Bedrängnis gerade, die bewirkt, dass man trainiert wird im Ausharren, man harrt aus. Aber gibt es denn keinen besseren Weg, keinen einfachen Weg, um Hoffnung zu bekommen, um am Ende nicht zu Schande zu werden, als diesen? Mit Jesus solltest du jetzt anders denken können, weil ich persönlich glaube, es ist wirklich ernst gemeint, was hier steht. Wir sollen uns freuen, wenn wir Bedrängnis haben. Und zwar nicht philosophisch oder theoretisch, weil man irgendwo in sich drin weiß, ja, irgendwie dient das alles zu meinem Besten. Und am Ende werde ich was daraus gelernt haben. Sondern wirklich echt und aufrichtig. Und hier kommt, wieso ich das denke. Römer 5, Vers 13. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Wir wissen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz des Alten Testaments stehen. Wir wissen, dass wir unter einem neuen Gesetz stehen, nämlich dem Gesetz der Liebe. Bedeutet das, dass uns die Sünde dann nicht mehr zugerechnet wird? Und die Antwort auf die Frage ist erstmal eindeutig, ja, die Sünde wird dir nicht mehr zugerechnet, weil du nicht mehr unter dem Gesetz des Alten Testaments stehst. Wieso also schaust du immer und unentwegt auf deine Sünde, wenn diese dir nicht zugerechnet wird? Denke um. Du solltest nämlich eigentlich auf etwas ganz anderes schauen. Denke anders. Galater 5, Vers 13 bis 14. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, 3. Mose 19, Vers 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind zur Freiheit berufen. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, das uns Verdammnis für unsere Sünden gibt. Aber das bedeutet nicht, dass wir unter keinem Gesetz mehr stehen und tun und lassen können, was wir wollen. In Johannes 13, Vers 34 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Der Schlüssel dazu, wie wir leben sollen, ist die Liebe. Man könnte auch sagen, der Schlüssel dazu, wie wir leben sollen, ist die Nachfolge. Jesus nachzufolgen, ihn zu imitieren, der die Liebe zu uns Menschen in Perfektion vorgelebt hat. Wenn du also mit Sünde kämpfst, statt dir zu sagen, ich muss mich beherrschen, ich darf nicht hinsehen, schau woanders hin, versuch mal anders zu denken. Denk darüber nach, was würde Jesus jetzt an deiner Stelle machen? Was würde es jetzt in dieser Situation bedeuten, Liebe zu üben? Wenn ich als Nachfolger leben möchte, was würde Gott wollen, wie ich mich jetzt in dieser Situation verhalten soll. Und ich möchte fast wetten, wenn du so denkst, dann gehst du mit der Sünde ganz anders um. Wahrscheinlich triffst du ganz andere Entscheidungen. Die sind wahrscheinlich noch viel radikaler und betreffen ganz andere Bereiche. Du schaust vielleicht weniger auf die Sünde Und zum Beispiel mehr auf dein eigenes Bibelstudium. Aber du wirst nicht mehr in diesem Verteidigungsmodus sein, sondern du wirst in einem viel kreativeren Modus sein. Du wirst neue Dinge ausprobieren, die dir vielleicht helfen können. Und wenn du dann doch wieder fällst, dann ist es nicht so schlimm. Die Sünde bringt dich nicht um. Der Kampf gegen die Sünde trainiert dich nur. Die Sünde bringt dich nicht um, davon bin ich überzeugt. Was uns umbringt, ist höchstens Gleichgültigkeit der Sünde gegenüber und die Nachfolge zu verlassen. Nicht mehr zu fragen, was Jesus an meiner Stelle machen würde. Und von dieser Gleichgültigkeit des Herzens, vor der müssen wir Angst haben, nicht mehr vor der Sünde. Ist es leichter, wenn wir in unserem Leben den Fokus auf Liebe und auf Nachfolge legen und nicht mehr auf die Sünde? Ich glaube schon. Haben wir dann mehr Freiheit? Wahrscheinlich schon. Macht uns das zu schlechteren Menschen, weil wir dann schlechtere Taten verüben? Ich glaube nicht, dass wir schlechtere Taten verüben, wenn wir den Fokus nicht auf die Sünde legen. Zumindest nicht, wenn wir die Nachfolge wirklich ernst nehmen. In Jakobus 4, Vers 17 heißt es: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Wenn dein Ziel nur ist, die Sünde zu vermeiden, dann wirst du dich ganz oft in einer Grauzone bewegen. Weil dann ist dein Maßstab gerade noch gut zu sein. Um mal ein Bild dafür zu benutzen, du wirst versuchen, die Weide bis zum Zaun abzugrasen. Wenn du es aber mit Liebe und mit der Nachfolge ernst meinst, dann wirst du versuchen, immer die Mitte der Weide zu treffen, da, wo das gute Gras wächst. Und es werden dir manche Disteln und bittere Kräuter erspart bleiben, die nahe am Weidezaun oder direkt dahinter wachsen. Ich gehe nochmal zurück zu Römer 5, Vers 3 bis 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Sag mal, wie willst du eigentlich in deiner Nachfolge wachsen, wenn es keine Herausforderung gibt, wenn es keine Versuchung gibt, wenn es keine schlechten Zeiten gibt? Wie willst du dann Jesus ähnlicher werden? Wenn du nur Sünde vermeiden willst, dann möge keine Versuchung jemals deinen Weg beschweren. Aber wenn du mehr werden willst wie Jesus, dann wünsche ich dir, dass du immer genug Situationen in deinem Leben haben wirst, an denen du wachsen kannst. Sünde versus Liebe. Wir müssen versuchen, anders zu denken. Wir müssen versuchen, zu denken wie Jesus. Mein zweites Beispiel zum Thema Denk anders ist die Mission. Und das nenne ich jetzt das Beispiel für die Phase der Reife-Mission. In Matthäus 28, Vers 19 und 20, an der Stelle, die wir so gut können und kennen, wird sicherlich jedes Jahr fünf, sechs Mal gepredigt, diese Stelle. Das lese ich trotzdem noch mal vor. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Wenn wir diese Stelle lesen, wenn ich diese Stelle lese, dann fühle ich mich verpflichtet. Wieso? Nun, wenn das stimmt, was ich glaube, dann macht es einen Riesenunterschied, ob sich jemand auf dieser Welt mit Gott versöhnt oder nicht. Wir Christen, wir sind oft nicht immer ehrlicher, haben vielleicht einen besseren Lebenswandel, ist meine Erfahrung. Aber sind wir auch bessere Menschen? Nein. Ich weiß, ich bin nicht besser als zum Beispiel meine Kollegen. Ja, ich kann wirklich sagen, dass ich weniger fluche als sie. Und es ist auch so, dass ich aus WhatsApp-Chats austrete, wenn da anzügliche Bildchen rumgeschickt werden und solche Dinge. Aber bin ich besser als meine Kollegen? Ich glaube, ich weiß nur mehr von Gott. Und natürlich verändert die Nachfolge die Art und Weise, wie ich lebe, und sie verändert das, was ich tue, und sie ändert die Prioritäten, die ich setze. Aber ich glaube, das wäre bei jedem meiner Kollegen auch so, wenn er den gleichen Glauben hätte wie ich. Ich glaube fest, dass jeder Mensch in sich drin trägt, sein Leben zu verändern, wenn er nur versteht, was Gott für ihn ist. Und darum ist es ja auch so schade, wenn jemand nicht die geistliche Wahrheit herausfindet. Weil wir sind hier in der Gemeinde kein Club von Menschen, die besser sind, sondern wir sind vielleicht ein Club von Menschen, die mehr Glück hatten in ihrem Leben. Durch Lebensumstände, durch Familie oder dadurch, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Machen wir uns nichts vor, hätte Gott nicht eingegriffen bei uns, dann sähe es in unserem Leben wahrscheinlich ganz genauso aus wie in dem Leben von den Menschen, die da draußen sind. Und deshalb liegt so vielen von uns in dieser Gemeinde die Mission so sehr am Herzen. Weil wir wissen, dass die Mission nicht ist, Leute zu erreichen, die so gut sind wie wir, sondern weil wir wissen, wir sind wie alle anderen da draußen. Wir haben nur etwas gefunden, was viele andere da draußen noch nicht haben. Und wir wollen, dass sie teilhaben können an dem, was wir gefunden haben. Aber machen wir uns auch nichts vor, die Mission in unserer Gemeinde ist nicht in ihrem besten Zustand. Es ist nicht so, dass wir keine Taufen hätten. Jede einzelne Taufe ist ein Fest im Himmel. Die Engel freuen sich, wenn sich jemand zu Gott bekehrt. Und es ist auch so, wir haben zum Beispiel mit dem Campus eine tolle Gruppe, die sich wirklich die Mission als Schwerpunkt gesetzt hat. Und es ist sehr beeindruckend zu sehen, was sie alles machen und was sie alles in Bewegung setzen. Und auch außerhalb des Campus haben wir viele Geschwister, die sich einbringen. Wir haben Geschwister, die unermüdlich rausgehen und Leute ansprechen. Aber trotzdem irgendwie liegt die Mission bei uns gefühlt im Argen. Und das, obwohl sie doch so vielen von uns auf dem Herzen liegt. Warum ist das so? Ich glaube, wir sind müde geworden. Viele von uns, wir haben als Studenten sehr viel gegeben. Wir haben Gebetsketten für die Menschen gemacht, mit denen wir in der Bibel gelesen haben. Wir haben mehrmals in der Woche am Campus Leute eingeladen. Wir haben uns in Events investiert und großartige Dinge auf die Beine gestellt, nur damit wir interessierte Menschen besser kennenlernen können. Aber dann irgendwann haben wir vielleicht geheiratet, Kinder bekommen, einen stressigen Job angefangen. Und jetzt ist es so, das ist eine Tatsache, wir haben nicht mehr die Zeit, jeden zweiten Tag rauszugehen und Leute anzusprechen. Aber selbst wenn wir das tun, dann klappt das nicht mehr so wie früher. Wenn ich auf die Straße gehe und Menschen anspreche, dann schauen mich alle komisch an, versuchen noch möglichst schnell wegzukommen. Meine Kollegen beispielsweise, die können es nicht hören, wenn ich den Glauben mit ihnen mitteile. Jeder weiß, jeder kennt meinen Glauben, jeder weiß, dass ich Christ bin. Jeder sagt, lass mich in Ruhe damit. Und das kann uns frustrieren und wir können den Glauben daran verlieren, dass wir im Leben anderer Menschen einen Unterschied machen können. Die Frage ist, was machen wir falsch? Ich glaube, wir müssen anders denken. Was sind unsere bevorzugten Methoden der Mission? Da ist erstens, ich glaube, das ist Nummer eins, ein Vorbild zu sein für unsere Freunde und Bekannten, um ihnen das Himmelreich zu zeigen und näher zu bringen. Und da ist zweitens, fremde Menschen gezielt anzusprechen, zum Beispiel in Missionsevents oder aber individuell auf der Straße. Aber warum sind diese beiden Dinge eigentlich unsere bevorzugten Methoden? Ich glaube, das sind unsere bevorzugten Methoden, weil sie so gut funktioniert haben, als wir Studenten waren. Die Sache ist aber die, wir sind nun keine Studenten mehr. Wir haben uns verändert, die Menschen um uns herum haben sich auch verändert. Als ich am Campus war, habe ich jede Woche mindestens 10 neue Menschen kennengelernt. Aber jetzt ist es vielleicht noch einer im Monat. Als ich am Campus war, war ich umgeben von jungen Menschen, die sich Gedanken über sich selbst gemacht haben. Sie haben sich die Frage gestellt, was will ich mit meinem Leben machen? Was ist der Sinn in meinem Leben? Jetzt bin ich umgeben von Leuten, die denken so, habe ich meine 8 Stunden schon voll? Ach, ich möchte zurück zu meiner Familie und meine Kinder sehen. Wie kann ich hier bloß möglichst schnell raus? Warum sollten da die gleichen Methoden wie früher funktionieren? Schauen wir uns mal an, wie Jesus missioniert hat. Missioniert, ich sage das in Anführungszeichen, falls man etwas in Anführungszeichen sagen kann. Und zwar deshalb, weil Jesus ja nicht gekommen ist, um Leute zu taufen, sondern er ist gekommen nur, in Anführungszeichen, um das Himmelreich zu verkünden. Er wusste, dass er bei seinem Tod von allen verlassen sein würde. Und mit seiner Missionsarbeit war sein Ziel, den Boden zu bereiten für die erste Gemeinde, die dann durch seine Jünger gegründet wurde. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie Jesus missioniert hat, werden wir wahrscheinlich merken, dass das, was wir machen, dass wir das nicht machen, weil das der biblische Standard für Mission ist. Ich habe einfach mal mir 2 Minuten Zeit genommen, mehr waren es wirklich nicht, und habe mir die Beispiele, habe alles auf alle Beispiele aufgeschrieben, die mir eingefallen sind, wo Jesus sowas Ähnliches wie Mission gemacht hat. Es sind die folgenden. Erstens, Jesus ist in die Synagogen gegangen und hat dort öffentlich gepredigt, zum Beispiel in Nazareth, seiner Heimatstadt. Dann ist er von Stadt zu Stadt gezogen, um im Freien vor Menschenmassen Reden zu halten, zum Beispiel die Bergpredigt. Er ist zu den großen Festen nach Jerusalem in den Tempel gegangen, um dort zu lehren, zum Beispiel zum Passafest. Er ist direkt auf Menschen zugegangen, hat sie aufgefordert, ihm nachzufolgen und ihn zu ihm nach Hause zu gehen und zu schauen, wie er lebt, bei den Jüngern. Er hat Kranke geheilt, zum Beispiel den Blinden am Wegrand. Er hat Wunder gemacht, zum Beispiel die Brotvermehrung. Jesus ist ganz bewusst auf Außenseiter der Gesellschaft zugegangen, um ihnen die Botschaft zu erzählen, zum Beispiel Zachäus. Jesus hat die fachlichen Streitgespräche mit der religiösen Führung der damaligen Zeit gesucht, zum Beispiel seine Diskussionen mit den Pharisäern und Sadduzäern. Jesus hat in ganz normalen Alltagssituationen Menschen mit ihren eigenen Sünden konfrontiert, zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen und so weiter und so weiter und so weiter. Was ich hier sehe, ist, dass sich Jesus erstens nicht versteckt hat, sondern er ist wirklich dahin gegangen, wo es öffentlich war. Und zweitens, Jesus hat die Möglichkeiten seiner Zeit genutzt. Was hat er gemacht? Er hat Reden vor großen Menschenmengen gehalten. Er hat die religiöse Infrastruktur, die es damals gab, genutzt, wie zum Beispiel den Tempel. Aber trotzdem war er immer persönlich und war er immer nahbar für die Menschen. Was könnte es für uns bedeuten, anders zu denken beim Thema Mission? Das ist jetzt keine Predigt darüber, was die Lösungen sind, aber lasst uns mal nachdenken. Warum benutzen wir zum Beispiel eigentlich nicht die Möglichkeiten der Kommunikation, die unsere heutige Zeit uns gibt? Es gab noch nie so viele Mittel und Wege, mit Menschen zu kommunizieren wie heute. Und was benutzen wir? Hauptsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda, wie man es auch vor 2000 Jahren schon machen konnte. Wenn es so ist, dass die Leute um dich herum nicht offen sind und du wenig neue Menschen kennenlernst, die Interesse an Gott haben, nun, dann ist doch die Frage, was kann ich tun, damit ich Menschen finde, die sich an Gott interessieren? Vielleicht müssen wir ja gar nicht zu ihm gehen, sondern vielleicht reicht es ja auch, wenn wir Mittel und Wege finden, wie wir sie ansprechen können, um sie zu uns zu führen. Was denkst du darüber? Ich weiß, dass ich lernen muss, anders zu denken. Das gilt für mich, das gilt wahrscheinlich auch für viele von euch. Oder für uns als ganze Berliner Gemeinde Christi. Kleine Anekdote nebenbei. Als ich die Predigt aufgeschrieben habe und diesen Punkt hier aufgeschrieben habe, bin ich mit dem Fuß an den Stecker von meinem Computer gekommen und auf einmal macht es und der ganze Rechner war aus. Ich habe nämlich noch so einen Festrechner und habe nicht auf dem Laptop getippt. Und alles, was ich in den letzten 20 Minuten geschrieben hatte, war weg. Ich persönlich entnehme dem, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil immer wenn ich etwas Unwichtiges oder Belangloses mache in meinem Leben, dann passiert nichts dieser Art. Aber immer wenn ich eine Predigt schreibe, dann spinnt mein Drucker. Oder immer wenn ich zum Gottesdienst möchte, findet irgendein ein Volkslauf statt. Also immer wenn ich zum Gottesdienst möchte, weil ich eine Predigt halte, findet irgendein ein Volkslauf auf. So, was bedeutet das? Mir persönlich sagt das, dass das ein wichtiges Thema ist. Dritter Punkt. Nochmal zurück zum zweiten Punkt. Ich denke, wir müssen wirklich uns persönlich Gedanken machen, wo stehe ich und wie möchte Gott, dass ich denke zum Thema Mission? Wie kann ich anders denken als das, was ich bisher gedacht habe, wenn das, was ich bisher gemacht habe, irgendwie nicht funktioniert? Dritter Punkt. Denk anders. Sterben versus das ewige Leben. Das dritte Beispiel, habe ich gesagt, dreht sich um den Tod. Das Thema ist, denk anders, sterben versus das ewige Leben. 2. Korinther 5, Vers 8. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Sag mir mal was von Andersdenken, wenn du so eine Stelle liest. Wer auf dieser Welt, der nicht in einer mittelschweren Depression steckt, wünscht sich denn aus seinem Leib auszuwandern, wünscht sich seinen Tod? Nur derjenige, der eine ganz feste Hoffnung und Gewissheit hat auf etwas Besseres als das, was es hier auf der Erde gibt. Und diese Hoffnung, die sollten wir haben. Diese Hoffnung, die dürfen wir haben. In unserer heutigen Zeit werden wir nur sehr wenig mit dem Tod oder auch mit dem eigenen Tod konfrontiert, weil wir in dieser Gesellschaft den Tod systematisch wegsperren, in Altersheime oder auf Intensivstationen. Man sieht zum Beispiel keine Toten auf unseren Straßen und es ist gar nicht so selbstverständlich, weil es eigentlich in den Zeitaltern vorher nicht unüblich war. Man spricht auch nicht über den Tod und man lebt ganz bestimmt so, als gäbe es ihn nicht. Und das verhindert meines Erachtens, dass wir Christen uns angemessen mit der Hoffnung auseinandersetzen, die wir eigentlich haben dürfen. Weil unser eigener Tod erscheint uns so weit weg. Ich möchte an dieser Stelle mal einfach ein paar Auszüge aus den Kirchenvätern vorlesen. Und ich hoffe, es klingt nicht zu komisch, weil ich habe leider nur die Kirchenväter auf Englisch und habe sie deshalb selbst aus dem Englischen übersetzt. Falls ihr also die Kirchenväter selber zu Hause habt, auf Deutsch, und es klingt ein bisschen anders. Ich hoffe, meine Übersetzung ist möglichst nah dran am Original. Polycarp, Bischof von Smyrna, für alle, die sich das gemerkt haben, ist der erste, den ich eingangs erwähnt habe. Der schrieb, alles Märtyrertum ist gesegnet und nobel. Und es geschah nach dem Willen Gottes. Die Märtyrer verachteten alle Qualen dieser Welt. Sie erlösten sich von der ewigen Strafe durch das Leiden einer einzigen Stunde. Was für eine interessante Perspektive. Polycarp sagt, lieber eine Stunde lang Qualen leiden und dafür sicher gehen, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Wenn er das so sagt, dann klingt das fast schon wieder logisch. Ignatius, Bischof von Antiochia, wer aufgepasst hat, der zweite, den ich eingangs erwähnt habe, der schrieb, erlaube mir, Fressen für die wilden Tiere zu werden, durch deren Instrumentalisierung es mir gewährt wird, zu Gott zu gelangen. Ich bin ein Weizenkorn Gottes, so lasse mich durch die Zähne der wilden Bestien gemahlen werden, so dass ich mich als pures Brot Christi erweisen werde. wow, krass, was für eine Einstellung dem eigenen Tod gegenüber. Unfassbar. Origenes, der dritte, den ich eingangs erwähnt habe. Übrigens ist das kein Zufall, dass ich genau die drei vom Anfang nehme, weil jeder Kirchenvater hat solche Aussagen zum Thema Sterben und zum Thema Märtyrertum. Ich habe also nur die von den dreien, die ich eingangs erwähnt habe, geguckt, was sagen die so. Also jeder von den Kirchenvätern hat, wie gesagt, so eine Einstellung zum Thema Tod oder Märtyrertum, Sterben für Jesus. Origenes also schreibt oder schrieb: Es war Gottes Wille, dass wir lieber all die schrecklichen Vorwürfe aushalten sollen, die damit verbunden sind, ihn als Gott zu bekennen, als dass wir für eine kurze Zeit solchen Qualen entkommen, indem wir uns erlauben, uns dem Willen der Feinde der Wahrheit durch unsere Worte unterzuordnen. Ich lese es nochmal vor, weil Origenes noch komplizierter schreibt als Paulus. Es war Gottes Wille, dass wir lieber all die schrecklichen Vorwürfe aushalten sollen, die damit verbunden sind, ihn als Gott zu bekennen, als dass wir für eine kurze Zeit solchen Qualen entkommen, indem wir es uns erlauben, uns dem Willen der Feinde der Wahrheit durch unsere Worte unterzuordnen. Frei nach dem Motto: Unser Leben ist eh kurz. Was bringt es da, sein Leben um eine kurze Spanne zu verlängern und dabei Gott zu verleugnen? Und diese schrecklichen Vorwürfe, von denen Origenes da spricht, um zu verstehen, was er damit meint, muss man sich nur sein Lebensende anschauen. Denn während die ersten beiden von mir genannten Kirchenväter einfach zum Tode verurteilt wurden und als Märtyrer gestorben sind, wurde Origenes nur in Anführungszeichen gefoltert, und zwar dermaßen gefoltert, tagelang gefesselt, mit Pfählen durchbohrt, dass er wenige Jahre nach seiner Freilassung an den Spätfolgen dieser Folter gestorben ist. Auch ohne Folter und Exekution wären diese drei Menschen heute sowieso tot. Das heißt, ihr Lebensende hat gar keinen Unterschied gemacht. Aber die Überzeugungen, die sie hatten, die Hoffnung, die sie hatten, die macht einen Unterschied bis heute. Dieser Glaube, der macht für sie selbst, dieser Glaube, den sie hatten, der macht für sie selbst bis in alle Ewigkeit einen Unterschied. Denn sie sind jetzt bei Gott. Und ich hoffe, dass ich sie dort eines Tages treffen kann. Denke anders. Der Tod braucht dich und mich nicht zu schrecken. Wir können auf eine Hoffnung hoffen, die all das überstrahlt, was diese Welt uns zu bieten hat. Und damit wir das nicht vergessen, sollten wir lieber öfter als seltener uns Gedanken darüber machen, dass auch wir endlich sind, dass in 100 Jahren die Menschen auf uns schauen werden und sagen: Naja, ihr Tod hat keinen Unterschied gemacht. Aber ich hoffe, wenn sie das tun, werden sie gleich im gleichen Atem und sagen: Ja, aber ihr Glaube und ihr Leben und das, was sie gedacht haben, hat einen Unterschied gemacht. Und dann spricht dieser folgende Vers hoffentlich auch über uns in Sprüche 14, Vers 32. Da heißt es: Der Gottlose wird durch seine Bosheit gestürzt, der Gerechte aber ist auch im Tod getrost. Gott sei die Ehre.